Brand Trust Talks Weekly, der inspirierendste Wochenrückblick aus Markenperspektive.
So, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zu Brand Trust Talks Weekly. Ihr wisst, was kommt, wenn ich im Urlaub bin. Dann habe ich immer eine Special Edition, die ich hier zum Besten gebe. Und dafür lade ich mir oftmals geschätzte und kompetente Gäste ein. Und diesmal sitzen mir virtuell gegenüber die liebe Tabea Hölger und Sebastian Schäfer. Grüßt euch, ihr beide.
Grüßt euch.
Hi.
Servus, hi. Wir wollen heute zu einem passenden Weekly-Thema sprechen, weil ich habe, glaube ich, mindestens einmal in der Woche oder eigentlich bei jedem Weekly habe ich mindestens eine Studie, ein Ranking, irgendwas zu Gast und darf das dann zum Besten geben. Und heute freue ich mich, endlich mal eine Studie, ein Ranking, you name it, dabei zu haben, was aus unseren Reihen kommt, nämlich genau von euch beiden kommt. Und dementsprechend möchte ich euch gerne die Bühne geben oder uns selber hier die Bühne geben und mit euch mal ein bisschen diskutieren. Es geht um den Versicherungsmarkt und da übergebe ich jetzt mal direkt an Sebastian. Sebastian, erzähl mal ganz kurz, worum ging es bei eurer Studie? Ganz in aller Kürze.
Wir haben uns angeschaut, welche Marken in der Versicherungswelt eigentlich die höchste Future Readiness haben. Also von Kunden und solche, die es noch nicht sind, aber die Marke kennen, am höchsten damit verbunden werden, dass die in Zukunft gut aufgestellt sind. Was gerade im Versicherungsbereich super spannend ist, weil Versicherung ist immer Zukunft und auch ganz langfristige Aussichten. Und deswegen haben wir gesagt, schauen wir uns das an.
Super, wunderbar. Dann steigen wir direkt rein, weil ich würde jetzt mal so ein paar Eingangsthesen am Anfang hören. Und zwar habt ihr jeder eine These, die darf überraschend sein, die kann kantig sein. Ihr könnt es euch aussuchen, nach welchem Kriterium ihr das auswählt. Und damit Tabea auch zu Wort kommt, darfst du deine Eingangsthese direkt mal teilen und gegebenenfalls Sebastian eine wegnehmen, die er vielleicht auch mit uns teilen würde. Also was ist deine überraschendste oder kantigste These, die ihr aus dieser Studie rausgenommen habt?
Jetzt mache ich erstmal eine typische Beraterantwort. Wir müssen vielleicht noch kurz darstellen, dass wir die Studie sowohl in Deutschland als auch in Österreich erhoben haben und damit jeweils die Top 10 oder Top 20 größten Versicherer betrachtet haben. Und ich würde jetzt einfach mal für den deutschen Markt hier meine steilste These raushauen oder die mich am meisten überrascht hat. Und das ist wirklich die Dominanz der Coburg. Also die sticht in allen Erhebungen, die wir gemacht haben, sei es in der Markenattraktivität, sei es in der Zukunftsfähigkeit, sei es auch im Vergleich in der Bekanntheit, wirklich heraus und setzt nicht nur einen Benchmark, sondern dominiert wirklich den Markt in so einer großen, mit so einem großen Abstand, den ich so selten in Studien gesehen habe und wirklich in jedem Ranking unangefochten da den Maßstab setzt. Und in der Dominanz hätte ich das nicht erwartet, weil es ist ja auch eine Allianz dabei, es ist eine AXA dabei, es sind die öffentlich-rechtlichen Versicherer dabei. Das hätte ich in der Dominanz nicht erwartet, weil man sie ja vermeintlich doch oft als Preis-Leistungs-Marke im Kopf verankert hat.
Ja, schon mal spannend. Wir gehen gleich mal tiefer rein, woran das denn liegen könnte. Da habe ich auch ein paar möglicherweise Perspektiven dazu. Aber Sebastian, hat Tavier dir deine Lieblingsthese, überraschendste Erkenntnis weggenommen oder hast du eine andere?
Die für den deutschen Markt schon, deswegen mache ich jetzt die österreichische überraschendste Erkenntnis, weil das haben wir sehr getrennt betrachtet, weil wir doch sehen, die Märkte ticken ganz unterschiedlich und das auch eine Spezialerkenntnis für Österreich, haben wir in Deutschland so nicht gefunden, dass wenn man sich die Generation anschaut, wenn man es oben und halt sind, die Generation, die Gen Z, die kennt jeder, die Jüngste, die Babyboomer, die Älteste und dazwischen gibt es noch X und Y und in Österreich haben wir gesehen, die Generation Z und die Babyboomer sagen, Spitze, die Zukunftssicherheit ist gesetzt bei den Versicherungsunternehmen in der großen Menge, wenn man es mal im Überblick sieht. Was überraschend ist, weil Gen Z ja so kritisch ist und sagt, erreicht man jetzt etabliertes Versicherungsunternehmen überhaupt? Das war der Fall. Wo wir allerdings eine riesen Lücke sehen, deswegen haben wir das so ein bisschen Sandwich-Dilemma genannt, war dann eben bei Generation X, Millennials, also Y und X, die Millennials, wo wir dann eben gesehen haben, hier gibt's ganz, ganz, ganz negative Werte und das war dann schon das Überraschende, dass man dermaßen schlecht wegkommt in diesen Sandwich-Generationen, aber umgekehrt so gut wegkommt bei der Generation Z. Das war das Überraschendste für Österreich.
Sehr gut, auch da gehen wir gleich nochmal tiefer rein. Jetzt würde ich ganz kurz nochmal das Thema Studiendesign vertiefen. Also ihr habt schon beschrieben, es geht jetzt um Deutschland und Österreich. Wie viele Marken habt ihr betrachtet?
Für den deutschen Markt sind es die 20 größten Versicherer nach Beitragseinnahmen plus die 5 Insurtechs, die eine BaFin-Zulassung haben. Im österreichischen Markt sind es die 10 größten Versicherer und die entsprechenden Insurtechs, die dort auch auf dem Markt tätig sind. sind aber nicht so viele wie in Österreich, wie in Deutschland.
Das heißt, ihr habt auch einen klaren Schlüssel und ein klares Kriterium, wonach ihr ausgewählt habt. Was war dieses Thema Future Readiness, Sebastian? Du hast es ja eingangs eben gesagt. Was ist da so euer Fragen- oder Kriterienset dahinter gewesen?
Im Prinzip gibt es da eine Kernfrage, die lautet, wenn Sie die Versicherung sehen, XY, hat die beste Zeit und die Zukunft noch vor sich oder schon hinter sich? Das ist die Forschungsfrage. So simpel wie effektiv, weil wenn man eben sagt, na, so die beste Zeit schon hinter sich, dann kann man da ja auch entsprechend dann Ableitungen ziehen und auch entsprechend, wenn dann die Menschen sagen, es geht noch nach vorne, dahinter liegen dann nämlich Fragen, ne? Nehmt ihr die Versicherung eher so wahr, dass sie an ihrem eigenen Interesse vor allem arbeitet und die eigenen Interessen im Mittelpunkt steht oder die der Kunden, ist eher passiv, ist eher vorausschauend und so weiter. Aber die Kernfrage ist eben, wie schätzen die Menschen es ein? Kommt das Beste noch oder hat man das Beste schon hinter sich?
Sehr schön. Also sehr klares, einfaches Design, passt zur heutigen Zeit. Alles sollte natürlich simpel und vielleicht nicht so verklausuliert sein und so weiter. Also schönes Design. Aber jetzt, Tabea, wäre die große Frage. Fangen wir mal, bevor du vielleicht noch weiter ergänzt und vielleicht noch weitere Thesen mit uns teilst. Was ist jetzt aus eurer Sicht der Grund, dass die Hook Coburg so abgeht?
Also wenn man reinguckt, denke ich, die Hook Coburg hat natürlich auch mit Hook 24 nochmal ein digitales Angebot, was wir so nicht separat erfasst haben, weil es unter der gleichen Marke ja im Endeffekt läuft. Aber natürlich sieht man, da haben die einfach passende Ansprachen für verschiedene Generationen, können da wirklich sich auf Bedürfnisse fokussieren. Natürlich haben sie dann auch nochmal vielleicht auch mit einer Stärke in der Automobilversicherung vielleicht häufiger nochmal Kontaktpunkte, immer mal wieder, wo man überlegt, wechselt man nicht, vergleicht man nochmal, vergleicht man nicht. Dort auch die Möglichkeit, nochmal mehr Kontaktpunkte zu schaffen. Das sind so zwei Themen, die dort sein könnten. Aber wenn man wirklich in die Generationen reinguckt, sieht man, dass die Hook Coburg dezidiert die Generationen erreichen muss und dezidiert ansprechen muss, weil die Ergebnisse wirklich auch so deutlich viel besser sind als bei den anderen Versicherern.
Spannend. Also deutlich effektives Marketing würde ja gut zum Weekly passen, wo ich ja genau das immer wieder untersuche. Und ich bin ja nicht so tief drin wie ihr, glücklicherweise. Und dementsprechend kann ich ja nochmal so eine Außensicht dazu geben. Ich würde das ähnlich bestätigen, wie du sagst. Also Thema Hook 24 ist mir total stark aufgefallen, dass ihr da auch in jüngeren Kanälen und Medien einfach auf die Menschen eben warten und sie auch ansprechen. Ich sehe sie immer wieder sehr, sehr starke Exponiertheit, sehr starke Kommunikation, wie gesagt, sehr Kanal, also von den Kanälen sehr vielseitig. Und das andere, was ich letztens auf LinkedIn so aufgenommen habe, weil es die ehemalige Marketingleiterin dort stark verteidigt hat, war das Thema Konsistenz, was ja bei mir auch im Weekly immer wieder ein Thema ist. Also konsistente Markenstory, genau wie ihr sagt. Es war so dieses Thema Preis-Leistungs-Sieger oder so eine Preisposition, aber dafür haben sie dieses Thema aus Tradition günstig ist, glaube ich, der Claim seit 2005 und da bist du wahrscheinlich relativ weit vorne dabei, was so eine Langfristigkeit und Konsistenz angeht. Und letzter Punkt, der auch gut zu dem passt, was ich hier immer wieder auch kritisiere und herausarbeite, so das Thema Funktion in der heutigen komplexen Zeit. Also das heißt, du bietest ein wirklich funktional relevantes, einfaches Bündel, was in der komplexen Zeit von heute, wo irgendwie jeder die ganze Zeit irgendwas Neues erzählt und versucht stark zu kommunizieren, wo das vielleicht einfach bei den Leuten ankommt und gut gespeichert ist. Das wäre so meine ganz einfache Interpretation aus der Ferne.
Ja, und Colin, lass mich da gerne ergänzen bei dem Thema Preis und Preis vielleicht auch Wahrnehmung. Haben wir in der Studie ja auch die Attraktivität, die Wahrgenommene abgefragt. Und da gab es ein Item zu, was die Preisbereitschaft abgefragt hat. Also ist es eine Marke, für die ich bereit bin, mehr zu bezahlen oder ein bisschen mehr zu bezahlen? Und da haben die Kunden der Hook Coburg das auch sehr positiv bewertet. Also wirklich auch die Kunden, die den Wert wahrnehmen und da auch bereit sind, etwas mehr zu bezahlen. Also da natürlich auch im Thema Cross-Selling von der Hook Coburg oder Preisdurchsetzung, vielleicht nicht Abwanderung von Kunden, weil Preise erhöht werden, scheinen die da auch wirklich ihren Wert gut vermittelt zu bekommen und das Thema Preis bei den Kunden gar nicht sofort der einzige ausschlaggebende Grund zu sein für den Abschluss oder die Attraktivität. Gehört sicherlich mit zu ihrer Positionierung, aber fand ich auch nochmal ganz spannend aus den Daten heraus, dass die Kunden dort eben das angegeben haben, sind wir bereit, etwas mehr für diese Marke zu bezahlen.
Super spannend. Aber Sebastian, lass uns mal kurz in deine Sandwich-Theorie noch einsteigen. Erklär dir mal nochmal ganz kurz, Wie kann es dazu kommen, dass die Gen Y und die Gen X dort, ich sag mal, so ein bisschen außen vor ist in dieser Studie sozusagen oder in dieser Ansprache besser gesagt?
Ja, also es gibt im Prinzip zwei Erklärungsansätze, wo man aber gerade noch wirklich so forschen, auch mit den betrachteten Versicherern, woran es liegen könnte. Theorie 1 ist, man hat ja einen sehr, sehr hohen Fokus in den letzten Jahren schon auf die Generation Z gelegt, wo einfach immer schon ein bisschen mehr Alarm war, in Anführungszeichen, die bloß nicht zu verpassen und bloß nicht zu verlieren. Das heißt, auf der guten Seite, auf der Habenseite kann man sagen, jawohl, das haben wir geschafft, das sind wir in wirklich soliden Umfeld, auch wenn man so quer rüber geht, um auch ein paar Namen zu nennen. Eine Unica ist da sehr gut unterwegs, eine General ist da sehr gut unterwegs oder auch eine Allianz im Österreich-Geschäft. Und auf der gleichen Seite sieht man dann eben, wie diese Themen dann absacken und dann kann das eben sein, das haben wir in so einem Vorgespräch zur Studie schon mal auch erörtert mit einem Vorstand, der sagt, naja, kann schon sein, dass wir bei aller Gen-Z-Fokussierung einfach die Millennials dann vergessen haben, im Sinne von dort auch einzugehen, was kümmert sie, um was dreht sich hier und so weiter, was ist ihnen wichtig. Und bei der Gen X dann im Prinzip die gleiche Logik, dass man gesagt hat, naja, diese mittlere Generation, die Sandwich-Generation, die kommt von Leine, die hat den höchsten Versicherungsbedarf aus. Ne? Also wir sprechen hier von Menschen, das vielleicht nochmal so als Indikator bei Millennials ungefähr zwischen 26, 27 und 42 und die Gen X schließt dann nach oben eben an bis hin nach so 57 ungefähr. Da steht man ja mitten im Leben, hat Familie, hat viel Versicherungsbedarf mit Kindern auch oft. Und da hat man vielleicht, das ist die zweite These, dann eben gedacht, naja, das kommt schon ein bisschen von selbst. Und so kann dann das Bild eben entstehen, dass man da entsprechend heterogen aufgestellt ist. Wenn man so polschnittartig drüber schaut, das gute Thema noch, Ausnahmen bestätigen die Regel. Also es gibt auch wieder hier gute Versicherer, die da wirklich in den Generationen X und Y auch ganz gut performen, aber eben unterm Schnitt im Gesamtschau tut man sich da als Branche in Österreich eher schwer, diese Menschen dann zu erreichen im Sinne von eben, was wir eben hatten, Future Readiness. Und das könnte eben an diesen beiden Themen liegen. Ich bin ja immer ein bisschen Optimist und sage, naja, gut, dass wir die Gen Z jetzt geschafft haben, dann kann man jetzt ganz beruhigt die anderen beiden Generationen angehen, weil das ist Tabea ja im deutschen Markt noch ein bisschen unterausgeprägt über Generation Z ansprechbar.
Ja, lass uns da mal ganz kurz noch tiefer reingehen. Ich würde jetzt mal, weil ich würde es gar nicht so lange heute ziehen, mich würde jetzt noch mal von euch beiden noch interessieren, ob ihr noch so ein, zwei, drei kurze, knackige weitere Erkenntnisse und Thesen habt, die wir mit den Zuhörerinnen und Zuhörern teilen wollen. Machen wir es doch mal bewusst abwechselnd. Tabea, was wäre noch so eine weitere Erkenntnis, die du gern loswerden würdest?
Ja, weil wir jetzt schon so tief in den Generationen drin waren, fand ich es nochmal ganz spannend, dass eigentlich von den Versicherern, von den etablierten großen Versicherern, es eigentlich nur 5 schaffen, überhaupt diese Zukunftsfähigkeit auszustrahlen über alle Generationen hinweg. Das heißt auch im Umkehrschluss, 15 schaffen es nicht. 2 der Insurtechs haben natürlich auch wirklich da sehr, sehr gute Werte und haben es da mit einer sehr hohen Future Readiness. Aber dass man sieht eigentlich von den Etablierten schaffen es eigentlich nur 5 überhaupt, ein positives Zukunftsversprechen abzugeben und als zukunftsfähig wahrgenommen zu werden.
Super. Sebastian, dir lege ich jetzt mal eine These in den Mund, weil ich weiß, dass es die auf jeden Fall auch gibt in der Studie. Zum Thema Insurtechs habt ihr gesagt, die müssten theoretisch in die Markenstärke, wenn ich es jetzt richtig erinnere, investieren. Wie seid ihr zu der Erkenntnis gekommen? Oder beziehungsweise erste Frage, war das die richtige Erkenntnis und wie seid ihr da hingekommen? Oder was bedeutet das besser gesagt vielleicht?
Nee. Ja. Ist die richtige Erkenntnis, wir können auch mal für Deutschland und Österreich abkürzen, sind Beifangmärkte an der Fall. Wir sehen jetzt keine Insurtech-Disruption, Revolution, also keine großen Verschiebungen hin dazu, dass man sagt, Mensch, das ist jetzt wirklich in akuter Weise etwas, wo die etablierten Versicherer heute schon ein Thema sehen sollten. Gleichwohl ist es natürlich so, dass wir da auch die Punkte erkannt haben, dass die Insurtechs, da haben wir in Deutschland ein bisschen mehr Datenpunkte als in Österreich gefunden, da ist Deutschland vielleicht ein Hauch weiter als der österreichische Markt, dass man da eben schon sieht, dass da eben was passiert in die Richtung, wenn auch noch zaghafter und vielleicht ein bisschen verhaltener als vermutet. Ergo, kurz und knapp, noch keine Revolution in Sicht, aber man soll sich schon so aufstellen, dass man da auch eine Antwort findet, weil gerade die junge Generation, die jetzt viel über Smartphone-Banken gelernt haben, irgendwann auch sagen, Mensch, Smartphone-Insurance, das könnte auch funktionieren.
Tabea, was siehst du noch? Hast du noch eine These zum Besten?
Ja, wir haben ja jetzt natürlich schon noch viel über Marken gesprochen. Dann hebe ich vielleicht auch noch mal eine Erkenntnis heraus. Die Allianz ist bei den Top 5, die es schaffen, eine positive Future Readiness zu erreichen, die einzige, die den besten Wert bei der Gen Z hat. Also wirklich die einzige Marke, die es da schafft, den positivsten Wert im Generationsvergleich bei der jüngsten Generation zu haben. Also hier sieht man auch, dass die Strategie der Allianz hier gezielt Impulse zu setzen aufgehen muss und entsprechend diese Generation besser sogar erreicht wird.
Sebastian, Abschlussthese und dann gehen wir ganz kurz noch in die Empfehlung rein. Da würde mich noch interessieren, wie es weitergeht. Hast du noch, Sebastian?
Eine Abschlussthese habe ich, und zwar nochmal von österreichischen Märkten einen kleinen Detailblick. Wenn man eine Future Power Brand ist, also wie die Unica zum Beispiel, um das Beispiel des, was ist die Hook für Deutschland, ist die Unica mit Abstrichen für Österreich nicht ganz so dominant, aber durchaus auch der Benchmark, wenn man es mal im Gesamtschau sieht. Dann geht es eben darum, dass man wirklich das Gefühl vermittelt, man schaut voraus, man antizipiert die Zukunft besser als andere. Das ist ein echter Erfolgsfaktor, den wir gefunden haben. Und das ist irgendwie naheliegend, möchte man meinen, für Versicherer. Aber wahr ist, was wahrgenommen wird. Und bei der Unica wird es am besten wahrgenommen.
Tabea, was müssen die Versicherer machen, um Future Readiness zu werden? Oder Future Ready zu werden, besser gesagt.
Ich glaube, ein Trugschluss, den man da nicht aufschließen darf oder auf den Leim gehen darf, ist das Thema groß bekannt. Dann haben wir Skaleneffekte und es läuft von alleine. Also eine Marke für jeden ist eine Marke für keinen. Die Versicherer sollten dort auf alle Fälle bei den Generationen differenziert reingucken und auch wirklich überlegen, wie differenzieren wir uns hier, wie können wir passende Angebote wirklich maßschneidern für diese Generation und nicht die Gießkanne versuchen, auch nicht in der Kommunikation und auch nicht im Produktangebot, sondern dort Attraktivität und Differenzierung priorisieren.
Bleiben wir beim Thema effektives Marketing, effektives Brandbuilding, was wir ganz am Anfang gesprochen haben. Sebastian, deine Empfehlung?
Also zum einen mal in die Wahrnehmung stärker reinzugehen. Was wird wirklich wahrgenommen? Ich glaube, da gibt es noch ein paar Lücken in der Wahrnehmung. Deswegen hoffe ich auch, dass das eine oder andere dann doch eine angenehme Inspiration wird, da mal tiefer reinzuschauen, ein paar Punkte. Und der große Appell ist der, dass man schon schaut, wo kann ich meine Themen, wo um Zukunftssicherheit eine Rolle sich ergeben, also wo die Menschen sagen, das zeichnet Zukunftssicherheit aus, zum Beispiel das Vorausschauende, aber auch eben das Thema Akzente setzen in Richtung Zukunftssicherheit, was Digitalisierung angeht, diese Anmutung des Digitalen und so weiter, da ranzugehen und dann auch sie nicht im Klein-Klein zu verlieren. Also das sieht man schon, die Marken, die wirklich weit oben sind in den Rankings jetzt in Österreich wie für Deutschland, gilt für beide, da gibt es eine klare Botschaft. Und da ist weniger oft mehr. Und deswegen ist so diese Verknappung der Botschaften wahrscheinlich so der größte Marketing-Tipp.
Noch irgendwelche letzten Worte, ihr beide? Gibt es noch irgendeine knackige Empfehlung?
Ich glaube, ein Thema, was auch noch spannend ist, nicht alle Insurtechs haben es im Ranking der Future Readiness wirklich auf die ersten Plätze geschafft. Element hat während des Erhebungszeitraums Insolvenz angemeldet, ist entsprechend auf dem letzten Platz folgerichtig gelandet. Aber gerade auch die Kombination zwischen Insurtechs und etablierten Marken, glaube ich, ist spannend zu überlegen, wo gibt es vielleicht Kooperationen, wo kann man von einer Zukunftsfähigkeit profitieren, auf der anderen Seite von der Markenstärke. Und da gibt es sicherlich auch für beide Seiten nochmal spannende Möglichkeiten für Kooperationen, wenn denn die Marke passt, um dort auch was für die Zukunftsfähigkeit zu tun und eigentlich diese Attraktivität, die ja auch viele Marken haben, in ein positives Zukunftsnarrativ zu überführen. Weil das ist eigentlich so das, was der Sebastian auch eben angesprochen hatte. Wie schaffen wir es denn da eigentlich, dieses positive Narrativ für die Zukunft auch mitzugeben und vielleicht über Solidität und Tradition hinauszugehen?
Auch ein letzter Gedanke, den NPS nicht alleine sehen. Weil der NPS zeigt ja im Grunde nur, was die Kunden empfinden für die Marke und nochmal sagt, nochmal sie weiterempfiehlt. Und den mal zu kreuzen mit anderen Kennziffern, das gibt eigentlich erst den wahren Zukunftsblick, weil das haben wir eben hier und da gesehen, recht eindrücklich auch, dass eben oft ein hoher NPS nicht dazu führt, dass der gesamte Markt, also auch die potenziellen weiteren Kunden, die am Markt sind, das genauso wahrnehmen. Und da ist manchmal der NPS so ein bisschen ein false friend.
Na gut, also enden wir mit positiven Narrativen für die Zukunft und dem False Friend MBS. Ich hätte jetzt noch sehr, sehr viele andere Fragen gehabt, warum zum Beispiel unsere Nürnberger Versicherung hier so schlecht abschneidet. Das muss man ja schon sagen, gehört zu den Verlierern. Wie viel hat es mit dem Club-Engagement zu tun, was mich ja wiederum sehr interessiert? Wie viel hat es damit zu tun, dass Sie just, glaube ich, in der Zeit, wo ihr eure Erhebung hattet, dann gesagt haben, dass Sie sich von der Brust vom Club eben auch wieder entfernen werden oder das einstellen werden? Da haben ja viele dann schon geunkt damals im Club-Umfeld, also beim ersten FC Nürnberg drumherum. Aber alles, was diese Antworten angeht, da muss man sich dann mal bei euch persönlich melden oder einfach bei uns melden. Ich würde sagen, vielen Dank dafür, dass ihr unsere Studie mal kurz vorgestellt habt und einige meiner Grundthesen nochmal verstärkt habt mit einem ganz, ganz interessanten Blick. Und von daher, die Studie ist überall erhältlich, wo es Studien gibt. Was kann man dazu sagen?
Download auf der Webseite, glaube ich, wenn du das jetzt weißt. Verlinken wir in den Shownotes, ist da ja. Der Packer ist im Gespräch.
Das wollte ich einmal hören, diesen Blog. Hervorragend. Also dann euch weiterhin viel Erfolg bei der Interpretation, weiteren Forschung und Publikation dieser Studie. Danke, dass ihr meine Urlaubsvertretung hier gemacht habt. Macht's gut, ne? Bis dann.
Urlaub. Ciao. Ciao.